Es gibt aktuell immer wieder mal eine Debatte darüber oder Positionierungen und Meinungen, dass derzeit eine Querfront am Entstehen sei. Der aktuelle Bezug ist unter anderem eben die Demonstration, zu der Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer aufgerufen hatten in Berlin, wo es um für den Frieden ging im Kontext von dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, wo eben rechte Akteure mitgelaufen sind am Ende und auch so Bedenken waren, dass da eine Querfront entsteht. Also das wurde zumindest artikuliert aus manchen Kreisen, aber auch mit dem Blick auf Parlamentsabstimmungen, wo Parteien beginnen, mit der AfD gemeinsam abzustimmen oder wo eben radikale Rechte sich vernetzen mit irgendwie Menschen aus anderen politischen Lagern, gibt es immer wieder diesen Vorwurf. Und da wollte ich mal tatsächlich gucken, was ist eigentlich die Querfront, um hier vielleicht eine begriffliche Schärfe reinzubringen. Was meinen wir eigentlich, wenn wir von einer Querfront sprechen, und haben wir aktuell eine Querfront? Und um dieser Frage nachzugehen, habe ich jetzt hier live zugeschaltet im Morgenmagazin Helmut Kellershohn, Historiker und Rechtsextremismusforscher. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ich habe jetzt schon ein bisschen eingestiegen mit, dass ich gerne wissen würde, was ist eine Querfront, und tatsächlich kommt dieser Begriff ja eigentlich aus einer historischen Realität. Und da finde ich es ganz spannend, gleich erstmal einzusteigen und zu gucken, was war denn historisch gesehen die Querfront, wo kommt dieser Begriff her?
Also das historische Vorbild ist die Zusammenarbeit Ende der Weimarer Republik, also 1932 konkret, zwischen drei Faktoren, drei Gruppierungen, einmal die Reichswehr, zum anderen der ADGB, der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund, und zum dritten der Strasserflügel innerhalb der NSDAP. Das Ganze wurde damals eingestielt durch den General von Schleicher, der im Dezember dann auch Reichskanzler geworden ist. Und als Ideengeber für diese Kooperation und für diese Art der Zusammenarbeit war der sogenannte Tatkreis, ein Kreis von einigen Journalisten, die eine Zeitschrift gleichen Namens herausgab, nämlich Die Tat. Also es sind also im Grunde genommen vier Faktoren: Reichswehr, Tatkreis, Gewerkschaften, ADGB und der Strasserflügel. Diese sogenannte Querfront, die ist also dann nicht zustande gekommen, sie ist gescheitert aus den verschiedensten Gründen.
Aber was war dann die konkrete politische Zielsetzung mit dieser Querfront? Also so, wie formt sich diese Idee, was war der Anspruch oder die Strategie dahinter?
Naja, die Grundidee war im Grunde genommen, eine Regierung zustande zu bekommen, die von einer breiteren Basis getragen wird als bei der damaligen vom Papen Regierung. Und diese breitere Basis sollte also dann, wie gesagt, reichen von gewerkschaftsnahen Parlamentariern bis hin also zum Strasserflügel, kleinere bürgerliche Parteien und so weiter. Also es war eine Verbreiterung der parlamentarischen Basis der Regierung. Und auf der anderen Seite heißt das nicht, dass damit, sagen wir mal, dem Parlament einen größeren Einfluss zugestanden wurde, sondern letztendlich ging es von Schleicher um den Ausbau eines Präsidialregimes, das Reichspräsident gestützt eben halt auf Reichswehr und Ministerialbürokratie sowie den Artikel 48. Diese Regierung sollte also möglichst unabhängig vom Parlament sein, ja. Aber wie gesagt, getragen von einer breiteren Basis. Es ging Schleicher vor allen Dingen natürlich darum, Hitler zu verhindern. Das war einer der wichtigsten Motive, die da im Hintergrund standen.
Lässt sich das dann akkurat zusammenfassen als praktisch ein bürgerliches Bündnis mit rechten Akteuren, um praktisch eine noch rechtere Politik zu verhindern?
Zunächst mal, sag mal, so die einfachste Definition von Querfront, wenn man das jetzt mal ein bisschen vom historischen Beispiel abhebt, wäre also, um jetzt mal einen Autor hier zu zitieren, wäre also eine Links-Rechts-Kooperation in einer bestimmten Situation zu bestimmten Zwecken, begrenzten Zwecken, also ein bestimmtes, konkretes Ziel sollte damit erreicht werden. Ja. Links-Rechts-Kooperation, das ist natürlich eine etwas schwierige Formulierung. Sie unterstellt zumindest irgendwo halt ein aktives Aufeinanderzugehen und aktive Absprachen. Was ist aber dann der Fall, wenn also beispielsweise Verlautbarungen getroffen werden, also sowohl von Rechten als auch von Linken, die in der Sache übereinstimmen. Wäre das also auch eine Kooperation? Ich würde das eher als eine Diskurskoalition nennen, die also auf gemeinsamen Positionen beruhen, aber diese gemeinsamen Positionen, die müssen nicht unbedingt auf eine aktive Kooperation hin verweisen und oder auf eine aktive Kooperation beruhen.
Ich würde sehr gern gleich darauf noch eingehen, aber ich habe so das Gefühl, diesen historischen Punkt würde ich gerne noch abschließen mit der konkreten Frage, wieso diese Querfront damals dann auch gescheitert ist.
Ja, das hing natürlich damit zusammen, dass es gab nur zwei Modelle. Also entweder dieses Querfront-Modell von Schleicher und dem Tatkreis und auf der anderen Seite gab es dann den Versuch, eine Koalition zu bilden zwischen DNVP und der NSDAP, also in dem Fall der Hitlerflügel, und eingestielt durch den von Hindenburg entlassenen Kreiskanzler von Papen. Und von Papen, das ist ja häufig beschrieben worden, hat dann sozusagen so einen Versuch gestartet, mit Hitler ins Gespräch zu kommen und dann Hitler dann bei Hindenburg dann einzuführen. Und Hindenburg hat sich dann in der konkreten Situation, ja, wo er sich in diesen beiden Modellen entscheiden musste, hatte sich dann also für dieses Papen-Hitler-Modell entschieden und damit kam es dann also am 30. Januar 1933 zur Etablierung einer Hitler-Regierung, scheinbar eingerahmt, gezähmt, sagte man damals, aber tatsächlich war es dann also der Ausgangspunkt für den Ausbau der Macht durch die NSDAP.
Sie hatten jetzt schon gesagt, dass die Querfront als Konzept praktisch auch bedeutet, ein aktives Aufeinanderzugehen, um eine irgendwie Koalition sozusagen zu gründen, und haben als Alternative dazu oder als Abgrenzung dazu eine Diskurskoalition gerade angesprochen. Und ich finde es jetzt ganz interessant, dass ja heutzutage sehr viel auch von linker Seite praktisch mit dem Begriff der Querfront gearbeitet wird, also nicht praktisch dieses, es kommt von einer anderen politischen Position heraus und wird benutzt, um eine Querfront aufzubauen, sondern Aktionen werden als Querfront bezeichnet. Wie ist denn diese aktuelle Verwendung von dem Begriff praktisch im Kontrast zu dieser Definition vielleicht zu umreißen?
Also ich meine, man muss zunächst mal klarstellen, wenn auf linker Seite von Querfront gesprochen wird, dann ist das meistens verbunden mit einem Vorwurf, und zum Zweiten damit verbunden, dass man damit sagen will, dass es ein rechtes Konzept ist und dass hier von rechts Versuche gestartet werden, über bestimmte Wege, Methoden und so weiter, linke Positionen oder auch linke Organisationen oder linke Persönlichkeiten anwo in eine engere Kooperation zu bringen. Also insofern ist der Begriff Querfront eigentlich immer kritisch gemeint, ja. Von rechts her dagegen ist es, wenn man also vor allen Dingen von Jürgen Elsässer ausgeht, ist es vor allen Dingen ein Sehnsuchtsmodell, ja, mit dem man also versuchen will, die Linke auf seine Seite zu ziehen. Und wie gesagt, der Punkt ist der, wo beginnt Kooperation? Und es reicht in meinen Augen nicht aus zu sagen, aha, die Wagenknecht sagt das, der Elsässer sagt das, und dann haben wir also schon die Querfront. Das, finde ich, ist also eine Überspitzung.
Gibt es aktuelle Beispiele, wo Sie tatsächlich eine Querfront sehen würden?
Naja, ich meine, das, was man als Querdenkertum bezeichnet, das ist natürlich, sagen wir mal, in der Tat ein Modell, das zwischen den Fronten agiert. Das ist nicht eindeutig definierbar, es ist nicht eindeutig zuordbar. Und dort gibt es also dann sozusagen fließende Übergänge und ja, wie das halt so häufig ist, ja, dass es irgendwo halt keine reinen Zuordnungen gibt, ja, links, rechts oder wie, sondern es ist hier sozusagen ein Feld, in dem etwas im Fluss ist, ja. Und dieses Querdenkertum irgendwie nicht unbedingt als ein Ausdruck von Querfront bezeichnen. Wie gesagt, zu Querfront würde in meinen Augen gehören, dass gezielt und bewusst und aktiv an, wo halt linke und rechte Organisationen halt zusammenarbeiten.
Das heißt aber auch eben, dass praktisch aktuell davon eigentlich gar nicht zu sprechen ist, sondern wir stattdessen eben eine Diskurskoalition sehen, wie Sie das jetzt auch definiert haben. So, ich glaube, so diese Definition finde ich auch relativ produktiv, weil das ist etwas, was ja auch im internationalen Vergleich auffällt, dass Bewegungen irgendwie progressiver, emanzipatorischer Art unterschiedlich umgehen damit, dass ihre Position, gerade vor allem im Bereich von so Sozialprotesten, natürlich auch anschlussfähig sind für Menschen, die eher eine rechte Ideologie oder Weltanschauung vertreten, aber trotzdem vielleicht auch ein Interesse zum Beispiel an höheren Löhnen und dergleichen haben. Und da finde ich jetzt so noch interessant, dieser einen Einblick zu kriegen, so wie in einer solchen Situation mit eigenen Forderungen und Protestformen umgegangen werden kann, wo Möglichkeiten dann bestehen, eben Menschen nochmal zu überzeugen und vielleicht mit in ein progressives Lager mitzunehmen, aber gleichzeitig zu verhindern, dass ein Potenzial aufgeht, dass eventuell doch wirklich eine Querfront entsteht.
Ja, jetzt auf das konkrete Beispiel Schwarzer Wagenknecht einzugehen und auf die Demonstrationen in Berlin. Man muss natürlich schon, um das zu verhindern, muss man natürlich auch auf klare Abgrenzungen setzen. Es muss klare Abgrenzungen geben und man muss vermeiden, dass auch auf einer diskursiven Ebene, dass Positionen sich sozusagen zu stark verwischen. Also wenn man zum Beispiel das Manifest von Schwarzer und Wagenknecht liest, da habe ich an einer Stelle durchaus Bedenken. Und zwei Forderungen sind ja in diesem Papier drin, nämlich einerseits die Eskalation der Waffenlieferungen stoppen, und zweitens auf einen Waffenstillstand und auf Friedensverhandlungen hin zu orientieren, die auch Kompromisse beinhalten würden. Das ist im Grunde genommen, ist das zunächst mal nichts anderes als das, was die AfD beispielsweise im März 22 in der Bundestagsfraktion beschlossen hat. Da geht es also auch um die Ablehnung von Sanktionen, Waffenlieferungen, Unterstützung einer Verhandlungslösung und so weiter. Und beide Papiere gehen von einem völkerrechtswidrigen Verhalten der russischen Regierung aus. Also im Grunde genommen sehen wir hier, dass Positionen übereinstimmen. In der Situation muss man natürlich dann durchaus versuchen, dann auch ein paar Knackpunkte zu setzen und ein paar Abgrenzungspunkte zu setzen. Und das ist vielleicht dann auch in diesem Manifest für den Frieden von Alice Schwarzer und Wagenknecht zu kurz gekommen. Wenn man also zum Beispiel davon ausgeht, dass es einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gibt, ja, dann muss man natürlich dann irgendwo halt auch betonen, was das zur Konsequenz hat. Man kann da nicht allgemein von Waffenstillstand und Friedensverhandlungen sprechen, sondern die Eroberungen, die von Seiten Russlands gemacht worden sind, von Seiten der russischen Armee gemacht worden sind, die sind natürlich damit also praktisch auch wieder rückgängig zu machen. Ja, also das muss man doch zumindest irgendwo deutlich machen. Ja. Die AfD hat sich in der Hinsicht da bedeckt gehalten und Gauland beispielsweise spricht von einer neutralen und demilitarisierten Ukraine. Aber was heißt das, ja? Was ist mit den Eroberungen? Was ist mit den Gebietsgewinnen? Also insofern muss man da also, um zu vermeiden, dass es solche Verwischungen, Vermischungen gibt, muss man Antwort dann doch auch präziser Antwort dann auch formulieren.
Das heißt also praktisch über die Präzision auch die klare Abgrenzung dann hinzubekommen.
Ja, also genau, also erstmal auf dieser Ebene der Inhalte, ja, muss man irgendwo halt solche Abgrenzungen einbauen. Und im praktischen Verhalten, beispielsweise bei Demonstrationen, muss man natürlich auch diese Abgrenzung mit einbauen. Ja. Und da muss man halt Wege und Mittel finden, wie man irgendwo dann rechte Funktionäre und so weiter irgendwo da raushalten kann, beziehungsweise ihnen kein Terrain zu bieten, auf dem sie agieren können.
Das ist doch eine ganz, ganz klare Forderung und Blick sozusagen auf einen Weg heraus aus der Frage, wie umgehen mit der Situation, und auch eine schöne Definition von, was eine Querfront eigentlich ist und dass es eben momentan noch nicht an diesem Punkt angekommen ist, hier im Gespräch der Historiker und Forscher zu der radikalen Rechten, Helmut Kellershorn. Ich danke Ihnen für diesen Einblick hier im Morgenmagazin.
Ja, danke sehr.